Manchmal merken wir erst, wie zerbrechlich unser Leben ist, wenn uns mitten im Glück die Freude entgleitet, wenn die Weinreserven unserer Kräfte, Beziehungen oder Frömmigkeit still und leise zur Neige gehen. Das Johannesevangelium malt genau in solche Situationen eindrückliche Bilder, eine Hochzeit, an deren Höhepunkt der Wein ausgeht, ein angesehener Lehrer Israels, der in Gottes Augen doch ein lebendiger Toter ist, eine Frau, deren Durst trotz aller Beziehungen nicht gestillt wird. Hinter diesen Geschichten steht ein geistliches Grundgesetz, das wie ein roter Faden von 1. Mose bis zur Offenbarung und besonders durch das Johannesevangelium führt, wo der Mensch an sein Ende kommt, setzt Gott das Prinzip des Lebens frei. Das Prinzip des Lebens, Christus verwandelt Tod in Leben. Das Johannesevangelium ist kein bloßes Mosaik einzelner Wundergeschichten, sondern eine sorgfältig gefügte Offenbarung dessen, wie Gott als Leben handelt. Bereits das erste Zeichen in Kana trägt dieses Grundmuster in sich, Wasser, schlicht und farblos, wird in Wein verwandelt, voll Geschmack, Kraft und Freude. Hinter dieser Verwandlung steht mehr als ein Gnadenbeweis für ein in Verlegenheit geratenes Brautpaar. Wasser steht in der biblischen Bildsprache oft für die Tiefe der Finsternis, für Chaos und Tod, wie es in 1. Mose Kapitel 1 Vers 2 heißt. Doch die Erde war zu einer Wüste und Leere geworden, und Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe. Dass gerade dieses Wasser in Wein verwandelt wird, gibt eine Richtung vor. Gott beseitigt den Tod nicht einfach von außen, sondern verwandelt ihn von innen her, indem er sein eigenes Leben hineinbringt. Das Prinzip des Lebens ist nicht die Umgehung des Todes, sondern seine Durchdringung durch göttliches Leben. Später kam ich zu dem Verständnis, dass dies nicht einfach eine Geschichte war, sondern ein Ereignis, das vom Herrn Jesus vollbracht wurde, um das Prinzip des Lebens festzusetzen. Was ist das Prinzip des Lebens? Das Prinzip des Lebens ist, den Tod in Leben zu verwandeln. In jedem der 9 Fälle, die in den Kapiteln 3 bis 11 aufgezeichnet sind, besteht das Prinzip darin, den Tod in Leben zu verwandeln. Diese Linie zieht sich durch das Johannesevangelium, Nikodemus tritt als frommer, geordneter Mensch auf, und doch sagt Jesus ihm unmissverständlich, dass er von Neuem geboren werden muss, nicht verbessert, sondern von oben her in ein neues Leben hineingesetzt. Die durstige Samariterin begegnet Jesus am Brunnen in ihrer zerrissenen Lebensgeschichte, er führt sie nicht in bessere Technik des Wassertragens ein, sondern spricht von einem Wasser, das in ihr zu einer Quelle von Wasser werden wird, das in das ewige Leben sprudelt. Lazarus liegt bereits 4 Tage im Grab, und dort, wo menschlich nichts mehr zu retten ist, stellt sich Jesus vor als die Auferstehung und das Leben. Über allem stehen 2 Wege, der Weg des Baumes der Erkenntnis, der in Trennung und Tod mündet, und der Weg des Baumes des Lebens, der in Gemeinschaft mit Gott führt. Christus selbst ist dieser Weg des Lebens, wo er eintritt, ruft er aus dem Tod heraus in ein neues, göttliches Leben, das nicht wieder versiegt. Wer sich diesem Prinzip anvertraut, darf damit rechnen, dass Gott nicht nur Situationen erleichtert, sondern unsere innerste Wirklichkeit verändert. Aus Resignation wird Hoffnung, aus innerem Dunkel wird ein stilles, tragendes Licht. So gewinnt das eigene Leben einen Horizont, der über die sichtbaren Grenzen hinausreicht, und inmitten des Alltags beginnt eine andere Qualität von Leben aufzuleuchten. Wer auch immer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird auf keinen Fall Durst haben in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das in das ewige Leben sprudelt. Doch die Erde war zu einer Wüste und Leere geworden, und Finsternis war auf der Oberfläche der Tiefe. Wenn das Herz lernt, Christi Wirken als Verwandlung von Tod in Leben zu sehen, verlieren die eigenen Endpunkte etwas von ihrer Endgültigkeit, selbst in scheinbar festgefahrenen Situationen darf innerlich mit einem leisen, noch nicht das letzte Wort gerechnet werden, weil der Herr, der Wasser in Wein verwandelt und Tote ruft, auch in den verborgenen Schichten unserer Geschichte sein Leben wirksam machen kann. Menschen wie Wasserkrüge, Schwachheit, Leere und religiöse Ohnmacht. Die Szenerie von Kana ist unscheinbar und zugleich voller Andeutungen auf unsere eigene Verfassung. Kana liegt in Galiläa, einem verachteten Gebiet, das für das Randständige, Unbeachtete steht. Der Name Kana, der mit Schilfrohren verbunden wird, erinnert an etwas, das sich leicht biegt, bricht, vom Wind hin und her bewegt wird. So zeichnet die Schrift den Menschen, innerlich verletzbar, schwankend, so wenig stabil wie ein Rohr. Jesus greift dieses Bild auf, wenn er fragt, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt. In dieser Welt der Schilfrohre stehen in Kana 6 steinerne Wasserkrüge. Sie sind hart, unbeweglich, zur Benutzung bestimmt und ihre Zahl erinnert an den 6. Tag, an dem der Mensch geschaffen wurde. Es ist eine stille, aber klare Aussage, der Mensch ist ein Geschöpf, ein Gefäß, dazu bestimmt, etwas in sich zu tragen und zugleich begrenzt, brüchig und von sich aus kalt wie Stein. Diese Wasserbehälter aus Stein waren 6 an der Zahl. Die Zahl 6 steht für den geschaffenen Menschen, weil der Mensch am 6. Tag geschaffen wurde. Daher stehen die 6 steinernen Wasserkrüge für den natürlichen Menschen, der am 6. Tag geschaffen wurde. Von Natur aus sind wir nichts anderes als Wasserkrüge, Gefäße, die etwas enthalten sollen. Wir, diese Wasserkrüge, befanden uns in Kana, dem Land der Schilfrohre, voller schwacher und zerbrechlicher Menschen. Bemerkenswert ist, wofür diese Krüge verwendet werden, für die jüdischen Reinigungsriten. Hier kommt eine andere Seite unseres Menschseins in den Blick, die religiöse. Der Mensch spürt seine Gebrochenheit, seine Schuld, seine Unruhe und versucht, sie zu ordnen, zu waschen, zu regulieren. Doch die Krüge enthalten Wasser, nicht Wein, die Reinigungen wiederholen sich, ohne von innen her zu erneuern. Prophetisch wird diese Lage angedeutet, wenn es über den kommenden Knecht Gottes heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott sieht das geknickte Rohr, er erkennt die Schwachheit und die religiöse Mühe, aber er kommt nicht, um noch einmal kräftiger zu zerbrechen oder härtere Forderungen zu stellen. Er kommt, um das Gefäß neu zu füllen. Nikodemus, hochstehend in Religion und Moral, ist dafür ein Spiegel, alles ist geordnet, und doch bleibt in Gottes Sicht eine grundlegende Lehre, ohne neues Leben aus Gott bleibt der Mensch ein Wasserkrug voller Wasser, nicht ein Gefäß, das den Wein des göttlichen Lebens trägt. Wer sich in dieser Beschreibung wiederfindet, darf wissen, das Evangelium verharmlost weder Schwachheit noch religiöse Ohnmacht, aber es bleibt dort nicht stehen. Es eröffnet die Möglichkeit, dass der eigene Innenraum nicht mehr von Müdigkeit, schlechtem Gewissen oder bloßem Pflichtgefühl bestimmt sein muss, sondern von einer anderen Füllung, von einem Leben, das trägt, ohne zu zerbrechen, und das unsere Brüchigkeit nicht verachtet, sondern zu einer Stätte seiner Gegenwart macht. So wird der Mensch vor Gott weder romantisiert noch verurteilt, sondern realistisch gesehen, als Gefäß, das entweder vom Wasser des Todes oder vom Wein des Lebens geprägt wird. Religion allein kann die Hohlräume auskleiden, aber sie kann sie nicht erfüllen. Dass Christus gerade in Kana, im Land der Schilfrohre, und gerade an diesen Wasserkrügen sein erstes Zeichen wirkt, ist eine stille Einladung zur Hoffnung, die eigene Zerbrechlichkeit disqualifiziert nicht, sondern macht bereit für eine andere Füllung. In Gottes Händen darf selbst ein geknicktes Rohr zu einem Ort werden, an dem seine Treue sichtbar wird und sein Leben sich ausbreitet. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes, was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt. Wer sich selbst als Wasserkrug in Kana erkennt, begrenzt, verletzbar, mit religiösen Routinen, die nicht wirklich satt machen, ist von Christus nicht abgeschrieben, sondern gerade dort von ihm beachtet, im Vertrauen auf ihn kann das Herz nach und nach erfahren, wie seine Gegenwart die innere Härte löst, die Leere füllt und aus einem bloßen Behälter einen Ort lebendiger Gemeinschaft mit Gott macht. Wenn der Wein ausgeht, Christus als bleibende Freude und ewiges Leben. Mitten im Hochzeitsfest in Kana fällt ein kurzer, unspektakulärer Satz, der Wein geht aus. In einem orientalischen Hochzeitskontext war das eine kleine Katastrophe, Freude und Ehre der Gastgeber standen auf dem Spiel. Die Szene spiegelt eine Erfahrung, die viele kennen, ein Abschnitt des Lebens, eine Beziehung, ein Dienst beginnt mit Leichtigkeit und Freude, und plötzlich ist der Wein weg. Die Kräfte sind aufgebraucht, Erwartungen bröckeln, der innere Glanz ist verblasst. Die Erzählung macht keine moralische Anklage daraus, sie hält einfach fest. Die menschliche Freude ist endlich. Der Wein, der im Mittelpunkt des Genusses des Hochzeitsfestes stand, ging aus, und damit war der Mittelpunkt des Festes getroffen. So legt Gott offen, was wir oft zu verdecken suchen, dass das natürliche Leben, so reich es sein mag, an seine Grenze kommt. Der Wein, der im Mittelpunkt des Genusses des Hochzeitsfestes stand, ging aus. Das bedeutet, dass der Genuss des menschlichen Lebens ein Ende hat, wenn das menschliche Leben zu Ende geht. Wenn der Wein ausgeht, ist die Freude des Hochzeitsfestes dahin. Das zeigt nicht nur, dass der Genuss des Lebens vorbei ist, sondern dass das menschliche Leben selbst zu Ende ist. Bemerkenswert ist, wie Jesus handelt. Er verhindert nicht, dass der Wein zur Neige geht, er setzt nicht frühzeitig ein, um den Mangel unsichtbar zu machen. Erst als die Leere sichtbar wird, lässt er die steinernen Krüge mit Wasser füllen, bis oben hin. Die Realität des Mangels wird nicht überspielt, sie wird sogar noch betont. Dann verwandelt er gerade dieses Wasser in Wein, und der Wein ist besser als der erste. So deutet Gott an, dass er unsere auslaufende Freude nicht einfach verlängert, sondern in eine andere Qualität von Leben überführt. Was aus seinen Händen kommt, ist nicht nur mehr vom Gleichen, sondern etwas, das aus seiner eigenen Fülle stammt. Darauf zielt auch das Wort Jesu an der Quelle in Samaria: Wer auch immer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird auf keinen Fall Durst haben in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das in das ewige Leben sprudelt. Der Mensch lebt nicht von der ständigen Zufuhr äußerer Weine, sondern von einer Quelle, die in ihm selbst aufbricht. Die Auferweckung des Lazarus führt diese Linie zu ihrem Höhepunkt. Wo menschlich alles vorbei ist, wo der Tod nicht mehr zu übersehen ist und der Geruch der Verwesung anklagt, stellt sich Jesus als die Auferstehung und das Leben vor und ruft den Toten aus dem Grab. In Kana ist es der Wein, bei Lazarus ist es das Leben selbst, in beiden Fällen zeigt sich derselbe Christus, der in die Endpunkte der menschlichen Geschichte eintritt und sie in Anfänge verwandelt. Für den Glaubenden bedeutet das, die Totenpunkte im Alltag, die Situationen, in denen Freude versiegt, Beziehungen müde geworden sind oder innerlich nur noch Routine bleibt, sind nicht das Ende der Geschichte. Sie können zu Orten werden, an denen das göttliche Leben eine neue Art von Freude gebiert, eine Freude, die nicht aus Umständen, sondern aus der Nähe Christi lebt. So wächst langsam ein Vertrauen, das nicht am Pegel des sichtbaren Weins hängt, sondern am unsichtbaren, aber treuen Wirken des Herrn, der das Wasser unserer Erschöpfung in den Wein seiner bleibenden Freude verwandeln kann. Wer seine auslaufende Freude und seine inneren Endpunkte im Licht dieses Christus betrachtet, muss sie nicht mehr als endgültiges Scheitern lesen, sie dürfen zu verdeckten Einladungen werden, tiefer in das Prinzip des Lebens hineinzuwachsen. Dort, wo der eigene Vorrat zu Ende geht, öffnet sich Raum für eine andere Quelle. Und während äußerlich nicht jede Hochzeit gerettet und nicht jede Geschichte repariert wird, kann innerlich ein Wein reifen, der den Blick auf Gott klärt, die Seele still macht und eine Freude schenkt, die sich mitten in den Spannungen dieser Welt leise, aber beständig behauptet. Wer auch immer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird auf keinen Fall Durst haben in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das in das ewige Leben sprudelt. Wer im Licht Kana sieht, dass Christus gerade dann handelt, wenn der eigene Wein ausgegangen ist, kann seine Erschöpfung und seine enttäuschten Erwartungen vor ihm nicht mehr nur als Verlust deuten, sondern als Gelegenheit, dass sein Leben Neugestalt gewinnt und eine Freude wächst, die tiefer verwurzelt ist als jede wechselnde Stimmung. Herr Jesus Christus, du kennst alle Bereiche unseres Lebens, in denen der Wein ausgegangen ist und wir nur noch wie leere, steinerne Gefäße vor dir stehen. Danke, dass du nicht vor unserer Schwachheit und unserem inneren Tod zurückweichst, sondern gerade dort dein göttliches Leben offenbarst. Lass dein Lebensprinzip, die Verwandlung von Tod in Leben, tief in unserem Denken, Fühlen und Handeln wirksam werden, so dass aus Erschöpfung neue Kraft und aus innerer Dunkelheit ein beständiger, stiller Jubel in dir hervorgeht. Erfülle uns mehr und mehr mit dem besseren Wein deiner Gegenwart, damit deine Herrlichkeit in unserem Alltag sichtbar wird und wir in allen Umständen aus dir leben. Bewahre uns in der Hoffnung, dass deine Freude stärker ist als jede Form des Todes und dass du uns in dein ewiges Fest des Lebens hineinführst. Amen.